Fuß. Meine Damen und Herren, fast jeder von Ihnen kennt die eindrucksvollen Fotos, die die amerikanischen Astronauten vom Mond aus aufnahmen. Und diese Fotos zeigen die Erde als kleine rötliche Scheibe, die im schwarzen Weltraum schwebt. Auch wer wenig von der Astronautik hält, wer etwa auf das Missverhältnis zwischen den astronomischen Ausgaben für die sogenannte Weltraumfahrt und die himmelschreienden sozialen Missstände auf dieser Erde verweist, auch der also mag ins Nachdenken gekommen sein, ins Nachdenken darüber, ob der Erdball nicht selbst eine Art Raumschiff sei, das mit Jahrmilliarden gleichem Kurs durch den Raum fliegt. Mannschaft ist die gesamte Menschheit und die Tierwelt. Und wie ein Raumschiff führt die Erde alles mit sich, was das Leben braucht. Sauerstoff, Wasser, Nahrungsmittel. Welchen Eindruck vermittelt dieses Bild? Es scheint, wenn man es unvoreingenommen betrachtet, das Paradebeispiel einer in jeder Hinsicht absolut unwahrscheinlichen Existenz zu sein. Man braucht den Gedanken in seiner Fantasie nur einmal so weit zurückzutreten, wie es der Distanz entspricht, aus der die amerikanischen Astronauten die Fotografie unseres Planeten aufgenommen haben, und man bekommt den Eindruck, dass unser alltägliches Gefühl von der Beständigkeit, von der Selbstverständlichkeit und Zuverlässigkeit der uns vertrauten Umwelt in Wirklichkeit eine Illusion ist, die in den tatsächlichen Bedingungen unserer Lage keinerlei Stütze findet und zu ihr sogar in groteskem Ausmaß kontrastiert. Ein in Wahrheit winziger Bezirk von Licht, Wärme und Leben, hauchdünn über einer verloren im Weltraum schwebende Kugel gezogen, so stellt sich unsere Welt auf einmal dar. Was uns aus Gewohnheit alltäglich und selbstverständlich erscheint, präsentiert sich so schon aus nur wenigen tausend Kilometern Entfernung als ein fast in jeder Hinsicht exzeptioneller Punkt im Raum, an dem Bedingungen herrschen, die so unwahrscheinlich und einmalig sind, dass allein dieser Umstand schon der noch immer verbreiteten Auffassung recht zu geben scheint, unsere Erde und erst recht das auf ihr entstandene Leben sei ein Ausnahmefall, möglicherweise gar einzigartig im ganzen Kosmos und nur durch das ganz unwahrscheinliche Zusammentreffen einer ganzen Kette ungewöhnlicher Zufälle zu erklären. Und diese Schlussfolgerung scheint in der Tat zunächst unausweichlich zu sein. Die Perspektive unserer tatsächlichen Situation im Kosmos, die sich hier auftut, sobald man sich von dem gewohnten, unreflektierten Alltagsstandpunkt einmal freimacht, wirkt so überzeugend, dass die Vorstellung von der in den unermesslichen Weiten des Weltraums verlorenen Erde als der Heimat des Menschen und des Lebens längst zu einem festen Bestandteil des sogenannten modernen Weltbilds geworden ist. Nun, eine der faszinierendsten und bedeutsamsten Einsichten, die sich heute in der Naturwissenschaft durchzusetzen beginnt, besteht nun in der Erkenntnis, dass dieses Weltbild in wesentlichen Zügen falsch ist. Das war ein Zitat aus Holmer von Dittfurchs neuem Buch »Kinder des Weltalls« mit dem werbewirksamen Untertitel »Der Roman unserer Existenz«, erschienen bei Hoffmann und Campe in Hamburg. Holmer von Dittfurcht ist Professor für Psychiatrie und Neurologie an der Universität Heidelberg. Seit mehreren Jahren ist er Wirtschaftsjournalist und bekannt wurde er in jüngster Zeit vor allem durch die Fernsehsendungen »Experimente mit dem Leben« und »Wir und der Kosmos«. Herr von Dittfurcht, wie kommt eigentlich ein Nervenarzt, wie kommen einem Nervenarzt Interesse und Sachverhalt für Kosmologie, Geophysik, Paläontologie?
Herr Kalbfuß, in der Antwort zum nächsten Hinweis auf einen kleinen Versprecher. Ich bin natürlich nicht Wirtschafts-, sondern Wissenschaftsjournalist.
Ich habe viel mit Wirtschaftlern zu tun.
Herr Kalbfuß, Sie werden sich denken können, dass mir diese Frage in den letzten Jahren schon mehrfach gestellt worden ist. Ich glaube, man kann das ganz einfach damit beantworten. Ich musste mich ja schließlich dann für irgendein Studium entscheiden. Ich habe schon seit der Schulzeit mich für Astronomie, Biologie, Relativitätstheorie, schon damals auch für die damals noch utopisch erscheinenden Möglichkeiten der Raumfahrt interessiert, genauso wie für Psychologie und Philosophie. Und ich habe dann Medizin studiert und mich auf die Psychiatrie spezialisiert, weil mir das ein Fach zu sein schien, in dem Naturwissenschaft und Philosophie am ehesten noch eine Verbindung eingehen. Und ich habe dann erlebt, im Laufe der Spezialisierung, ich habe mich also erst dann für die Psychiatrie, dann für die Psychosen, dann für die endogenen Depressionen interessiert. Dann habe ich mich spezialisiert auf die Therapie der endogenen Depressionen, dann auf die Pharmakotherapie. Und zum Schluss war ich dann also angelangt bei der Wirkungsanalyse antidepressiv wirksamer Pharmaka. Und da habe ich einfach Erstickungsgefühle bekommen, weil es immer spezialisierter wurde. und habe dann den Sprung getan aus der aktiven Teilnahme in der Forschung zum Wissenschaftsjournalismus, einfach um die Möglichkeit zu haben, mich in der kurzen Zeit, die einem als Individuum hier bleibt, eben über das ganze Spektrum nach Möglichkeit zu informieren.
Meine Damen und Herren, obwohl es so klingt, sitzt Vollmer von Dittfurt nicht neben mir, sondern in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg. Und wie immer in dieser Sendung können Sie sich, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, mit Fragen an den Autor unmittelbar in unser Gespräch einschalten, wenn Sie uns jetzt während dieser Sendung anrufen. Unsere Nummer ist Saarbrücken 60 22 22. Noch einmal, Saarbrücken mit der Vorwahl 0681 und der direkten Nummer 60 22 22. Nun, wenn das alte Weltbild, das alte Weltgefühl nicht mehr gelten soll, so gilt ein neues. Und darüber schreiben Sie, Herr von Dittfurt, bei dem Versuch, die Umrisse dieses neuen und noch immer unvollständigen Weltbildes nachzuziehen, werden wir auf verblüffende und unerwartete Zusammenhänge stoßen, nämlich darauf, dass unser Leben abhängt von der schwachen Kraft, die eben ausreicht, um eine Kompassnadel nach Norden auszurichten. Und darauf, dass es diese Kraft, das Magnetfeld der Erde, wahrscheinlich nicht gäbe, wenn die Erde keinen natürlichen Trabanten hätte. Folgerung, ohne den Mond wäre die Erde, wie es heute scheint, für uns unbewohnbar. Und ihre Grundthese, wie auch der Titel des Buches schon zeigt, ist, wir sind Kinder des Weltalls. In welchem Sinn?
In dem Sinne, dass die Erde als Mittelpunkt des Kosmos natürlich für alle Zeiten als Illusion entlarvt ist. Die Erde ist nicht physikalisch der Mittelpunkt des Kosmos, aber die Erde ist ein Brennpunkt. So erweist sie sich jetzt im Lichte der neuesten wissenschaftlichen Entdeckung. Die Erde ist ein Brennpunkt, an dem auf einem winzigen Punkt, wie unter der Anstrengung gewaltiger kosmischer Räume, die exzeptionellen Bedingungen aufrechterhalten werden, die zur Entstehung und zur Aufrechterhaltung so zerbrechlicher, komplexer Mechanismen, wie es belebte Organismen sind, notwendig sind.
Wir wissen, dass unsere Lebensbedingungen hier in der Erde unmittelbar abhängig sind von der Sonne. Und zwar, sie spendet nicht bloß Licht und Wärme, das weiß nun jeder, sondern sie liefert auch die Energie, die notwendig ist, all die zum Leben notwendigen Prozesse hier in Gang zu halten. Aber diese Energie fließt nicht gleichmäßig.
Die Energie der Sonne fließt gleichmäßig. Sie fließt seit einigen Jahr Milliarden gleichmäßig. Das ist ja eigentlich das Problem. Wenn die Sonne, so riesig sie ist, aus Steinkohle bestünde, dann könnte sie nur ungefähr 20.000, 30.000 Jahre glühen. Obwohl sie so groß ist, dass man sie nur halb auszuhöhlen brauchte, um den Mond in seinem jetzigen Abstand um die Erde in der Sonne kreisen zu lassen.
Nun sind wir aber nicht bloß abhängig von der Sonne in direkter Weise, indem sie uns also ihre Licht- und Wärmemengen zuführt und die Energie zuführt, sondern die Sonne ist in einer ständigen Tätigkeit, ständige atomare Prozesse spielen sich im Sonneninneren ab und sind die Quelle dieser Energie. Und merkwürdig ist nun, dass das nun Jahr Milliarden so andauern soll, und schon gedauert hat und noch weitergehen soll.
Naja, das wissen wir ja heute, woran das liegt. Das liegt daran, dass sich im Zentrum der Sonne atomare Kernprozesse abspielen. Aber das Verblüffende, auf das man erst in den letzten Jahren gekommen ist, ist etwas ganz anderes. Es ist nämlich die Tatsache, dass der Hauptnachteil und die Hauptgefahr, die mit diesem speziellen Mechanismus der Energiegewinnung zusammenhängen, dass die nun wieder gewissermaßen von der Natur benutzt werden, um uns einen zusätzlichen Schutz zu verschaffen. Damit meine ich Folgendes. Von der Sonne gehen nicht nur Licht und Wärme aus, sondern auch eine harte Korpuskularstrahlung, der sogenannte Sonnenwind.
Ja.
Unvermeidbar bei Kernfusionsprozessen. Korpuskeln, die hier in der Umgebung der Erde immerhin noch mit einigen hundert Kilometern pro Sekunde eintreffen und die unsere Umwelt hier natürlich entscheidend verändern würden, wenn wir davor nicht geschützt wären.
Und da gibt es nun einen Schutzschild.
Ja, geschützt werden wir durch eine unsichtbare Kugel, von der wir vor wenigen Jahren noch nichts wussten, nämlich durch einen Magnetschirm, der um die ganze Erde herumgelegt ist, immateriell, also unkörperlich und unsichtbar, auch wenn wir mit einem Raumschiff in der Gegend, in der dieser Schirm existiert, aus dem Fenster schauen würden, würden wir nichts sehen. Aber die empfindlichen Messgeräte der Raumsonden haben festgestellt, dass diese Kugel in etwa 30.000, 40.000 Kilometer über der Erdoberfläche die ganze Erde einhüllen und dass an ihr der Sonnenwind abprallt und um die Erde herumgeleitet wird.
Wodurch entsteht nun dieses Magnetfeld? Gibt es mehrere Theorien und eine, die wahrscheinlichste scheint zu sein, dass die Erde so eine Art Dynamo ist, eine Maschine, die elektrische Energie erzeugt.
Ja, wir haben dieses Magnetfeld der Erde, das uns auch die Kompassnadel anzeigt, offenbar nur, weil der Erdkern flüssig ist und weil er sich drehen kann. Und dabei wirkt er ähnlich wie der Anker einer Dynamomaschine, wobei natürlich die nächste Frage nun ist, wenn die Erde sich seit Jahrmilliarden dreht, warum dreht sich dieser flüssige Anker nicht längst auch in der gleichen Geschwindigkeit wie die übrige Erde mit? Wie kommt es, dass er also als Anker wirken kann, nicht einfach mitgenommen wird? Nun, und das liegt daran, dass die Erde einen Mond hat. Und dass der Mond mit der Gezeitenwirkung, die man an Ebbe und Flut erkennen kann, gewissermaßen auch an diesem flüssigen Erdkern zieht und ihn dadurch aus diesem Rhythmus der vollkommen gleichmäßigen Drehung, wie ihn die Erde macht, herausbringt.
Ich habe das bei Ihnen gelesen, Herr von Dietfurt, es wurde mir erst klar, wir haben in der Schule immer gelernt, der Erdkern sei flüssig. Hm. Und ich glaube, das stimmt gar nicht ganz. Der eigentliche Erdkern ist fest, aber darum gibt es einen flüssigen Mantel und der verschiebt sich.
Das sind verschiedene Schichten des Erdkerns, die unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben.
Wie hat man das eigentlich herausbekommen, dass es so ist? Kein Mensch ist imstande, mit den heutigen technischen Mitteln so tief zu bohren.
Ja, nicht nur heute, sondern ich glaube, bis zum Inneren des Erdkerns wird auch, ich kann mir das nicht vorstellen, wie eine zukünftige Technik kaum gelangen kann.
Immerhin 6.000 Kilometer bis zum Erdmittelpunkt, nicht?
Ja, die Entfernung ist nicht das Dramatische. Zum Mond ist es 384.000 Kilometer, das hat man auch geschafft.
Ja.
Aber es ist eben der ungeheuer zunehmende Druck und die gewaltigen Temperaturen da unten, nicht?
Mhm. Wie hoch sind denn eigentlich die Temperaturen im Erdkern etwa?
Genau weiß man es nicht, aber das liegt doch zwischen 8.000 und 12.000 Grad ungefähr.
Mhm. Wissen Sie, für mich ist immer wieder verblüffend, wie das eigentlich nun die Wissenschaftler machen, Temperaturen von
Herr Kalbus, Moment, darf ich auf Ihre erste Frage erstmal eingehen? Ja. Das Verblüffende ist, dass die Wissenschaftler längst in der Lage sind, in den Erdkern, in die Erde hineinzusehen, wie mit Röntgenstrahlen, durch die ganze Erde hindurchzusehen. Und zwar tun sie das auch mit Wellen, allerdings nicht mit Lichtwellen, auch nicht mit Röntgenwellen, sondern mit Erdbebenwellen.
Ja.
Nicht?
Mit künstlich erzeugten oder mit
beides geht. Man kann das mit unterirdischen Atomexplosionen machen, aber viel zweckmäßiger und einfacher und billiger kann man das mit natürlichen Erdbeben machen. Es gibt tausende von Erdbeben jedes Jahr, die meisten davon so bedeutungslos, dass sie nicht mal in der Zeitung erwähnt werden, aber für die Wissenschaftler jedes Mal eine Möglichkeit zu messen, welchen Weg nehmen diese Wellen durch das Erdinnere, ein Erdbeben etwa in Neuseeland, wann kommen die Wellen in London an, welchen Weg haben sie genommen, wo haben sie unterwegs auch noch die Erdoberfläche erreicht. Daraus kann man dann rekonstruieren, dass sie von bestimmten Schichten etwa in verschiedener Tiefe des Erdinneren abgelenkt nach oben gebrochen worden sind. Und aus der Laufzeit zum Beispiel kann man rekonstruieren auf die physikalische und damit indirekt manchmal auch chemische Zusammensetzung der Schichten, die sie durchlaufen haben.
Ja. Herr von Lüttfeld, ich bitte um Nachsicht, ich bin völliger Laie auf diesem Gebiet, aber interessierter Laie und möchte mir gerne also mit unseren Zuhörern zusammen die Zusammenhänge klar machen. Die Erde also ist ein Dynamo, ich glaube, das ist einigermaßen einsichtig geworden und die erzeugte Energie bewirkt eben das Magnetfeld, das unsere Erde umgibt und an dem der Sonnenwind, der für uns schädliche Sonnenwind, abprallen muss.
Ja.
Eine erstaunliche Sache, eine erstaunliche Vorkehrung. Kann man feststellen, wie dieses Magnetfeld sich verhält? Es ist nicht konstant, es wechselt ab und zu in seiner Stärke, auch in seiner Ausdehnung.
Man hat schon seit Jahrhunderten gewusst, dass von der Sonne irgendeine geheimnisvolle abstoßende Kraft ausgehen muss. Und zwar deswegen, weil die Kometen, die Schweifsterne, ihren Schweif nicht, wie man oft glaubt, wenn man diese eindrucksvollen Bilder sieht, hinter sich herziehen. Im leeren Weltraum gibt es ja auch keinen Luftwiderstand oder anderen Widerstand, der dazu führen könnte. Sonst ist es so, dass diese Kometenschweife bei dem Umlauf eines Kometen um die Sonne immer von der Sonne wegzeigen. Mhm. Sodass ein Komet, wenn er also seinen sonnennächsten Punkt durchlaufen hat und wieder zurückmarschiert in die Weiten des Weltraums, seinen Schweif sogar vor sich herschiebt. Und heute wissen wir eben, dass das dieser Sonnenwind ist. Und dieser Sonnenwind trommelt auf die unsichtbare, Kugel des Magnetschirms der Erde, die sogenannte Magnetosphäre, mit solcher Wucht, dass die Vorderfront um 10 bis 20.000 Kilometer, je nach der Aktivität, die sich an der Sonnenoberfläche gerade abspielt, richtig hin und her schwankt wie eine Seifenblase unter Winddruck. Und dass auf der sonnenabgewandten Seite der Erde sogar diese Magnetosphäre eben gar keine Sphäre, keine Kugel mehr ist, sondern dass sie zerfranst und auseinandergerissen und mitgerissen wird wie eine Kerzenflamme weit über die Mondbahn hinaus.
Mhm. Dann hat man festgestellt, Wissenschaftler haben das getan auf einer mir schwer begreifbaren Methode, dass das Magnetfeld der Erde offenbar in der Erdgeschichte mehrmals zusammengebrochen ist. Und das hat merkwürdige Auswirkungen gehabt auf das Leben dieser Erde.
Auf die Geschichte des Lebens. Ja. Darf ich dazu eben noch etwas nachtragen, was ich noch nicht ganz beantwortet habe, weil es dazu auch gehört. Ich habe vorhin gesagt, dass diese Korpuskularstrahlung der Sonne, der Sonnenwind, sogar von der Natur gewissermaßen, das sage ich mit allem Vorbehalt, dazu benutzt worden ist, um unsere Lebenschancen hier noch auf der Erde zu erhöhen. Dass also nicht nur eine Gefahr ist, die von der Sonne ausgeht und vor der wir durch diese Magnetkugel geschützt werden, sondern dieser Sonnenwind bläst nun nach allen Seiten im Sonnensystem ja weit über die Erde hinaus, bis über die Bahn des Pluto hinaus.
Also bis an die Grenzen des Sonnensystems.
Bis an die Grenzen des Sonnensystems. Ja. Und dieser Sonnenwind prallt da auf die interstellare Materie, auf den Staub der interstellaren Materie. Und da entsteht eine zweite riesige Kugel, eine Schockzone, die nun das ganze Sonnensystem einhüllt und die dieses Sonnensystem nun weitgehend von vor der aus der ganzen Milchstraße bei uns eintreffenden kosmischen Strahlung, der härtesten und energiereichsten Strahlung, die wir überhaupt kennen.
Diese Strahlung ist tödlich, nicht?
Diese Strahlung ist tödlich, nicht? Wird das ganze Sonnensystem eingehüllt. Man kann das heute sogar inzwischen längst beweisen, indem nämlich zum Beispiel bei plötzlichen Bursts oder Flares, bei plötzlichen eruptiven Ausbrüchen an der Sonne, durch die vorübergehend sich der Sonnenwind, wenn ich so sagen darf, zu einem Sonnensturm steigert, man dann einige Tage später, das sind ja gewaltige Dimensionen durchs ganze Sonnensystem, einige Tage später, wenn der Sonnenwind eben da außen hingelangt ist, plötzlich die Intensität dieser kosmischen Strahlung, es kommt immer noch etwas von ihr durch auf die Erde, vorübergehend abnimmt. Genau für die Zeit, für die diese Zunahme der Aktivität der Sonne angehalten hat, nicht?
Wenn man also diese Abhängigkeiten überdenkt, von denen wir eben ganz kurz und pauschal gesprochen haben, die Abhängigkeit erstens von dem Mond, ohne den, das wird die Bemerkung am Anfang deutlicher, glaube ich, und verständlicher, ohne den Mond wäre Leben hier nicht möglich, weil der Mond daran mitbeteiligt ist, dieses Magnetfeld um die Erde aufzubauen, das uns wiederum schützt vor dem Sonnenwind, vor den schädlichen Korpuskularstrahlung, die vom Sonnenwind kommen. Und zum Zweiten ist der Sonnenwind wiederum
selber nur wieder ein Schutz vor der kosmischen Höhenstrahlung. Und ich darf das vielleicht so formulieren, dass ich sagen würde, dass dieser eine Aspekt lässt vielleicht am kürzesten prägnanzen so formulieren, dass man sagt, wenn die Sonne erlöschen würde, dann hätte noch, was wären die Folgen, hätte noch vor wenigen Jahren, hätten auch die Wissenschaftler geantwortet, dann würden wir halt erfrieren.
Ja.
Und heute, glaube ich, muss man sagen, dass wir eh noch die Wärme, die in der Atmosphäre und in der Erdoberfläche gespeichert ist, eh die also ausgestrahlt wäre, da wären wir schon zu Tode gestrahlt von der Höhenstrahlung.
Ja. Und die weitere Konsequenz ist nicht die Erde eigentlich, ist das Raumschiff, sondern es ist eigentlich nur die Mannschaftskapsel, die Kapsel, der die Astronauten sitzen, in diesem Fall also die Milliarden Menschen, die es gibt und sämtliche Tiere und das gesamte Leben auf dieser Erde. Ja. Das eigentliche Raumschiff ist unser Sonnensystem.
Unser Sonnensystem.
Das abgeschützt wird eben auch durch die Sonnenwindstrahlung bis an die Grenzen unseres Sonnensystems. Eine große Blase bewegt sich also mit großer Geschwindigkeit durch den Weltraum.
Mit einem geringeren Aufwand, mit einem kleineren Raumschiff ist wahrscheinlich eine Milliarden Jahre dauernde Reise durch diesen unermesslichen Weltraum gar nicht möglich.
Meine Damen und Herren, kurz noch einmal der Hinweis, Sie können sich unmittelbar mit Fragen an den Autor, an Holmar von Dittfurt in Hamburg beteiligen, wenn Sie uns hier in Saarbrücken anrufen. 0681 ist die Vorwahl von Saarbrücken, unsere direkte Nummer 60 22 22. Wir haben vorhin etwas übergangen von Dittfurt. Ich sagte eben, das Magnetfeld, das beschreiben Sie ausführlich und sehr verständlich in Ihrem Buch, ist im Lauf der Erdgeschichte mehrmals zusammengebrochen. Ja, es gibt sogar eine Umpolung, das heißt, der Nordpol war gar nicht immer der Nordpol, zu Zeiten war auch der Südpol.
Ja, und das ist auch eine ganz neue Entdeckung. Und so sensationell das wirkt, hat man inzwischen festgestellt, dass diese Umpolungen so häufig erfolgt sind, dass allein in den letzten 100 Millionen Jahren, das ist eine geologisch noch relativ kurze Zeitstrecke, mindestens 70 oder 80 derartige Umpolungen erfolgt sind. Mhm. Der heutige Nordpol ist erst seit etwa 700.000 Jahren der Nordpol. Davor war er 100.000 Jahre Südpol. Dann war er schon mal 300.000 Nordpol und so weiter. In unregelmäßigen Abständen hat es immer wieder gewechselt.
Herr Wolfsberg, Ihre Angaben klingen für mich und für alle Zuhörer wahrscheinlich, die nicht Fachleute sind, höchst merkwürdig. Wie weiß man das eigentlich? Sie sagen das so kühn. Ich war 300.000 Jahre war es mein Sohn, aber vorher 1,5 Millionen Jahre war es anders. Woher weiß man das? Wie erfährt man das?
Ja, es wirken eben bei der Aufdeckung derartiger Vorgänge und Prozesse wirken sehr viele verschiedene Disziplinen eben zusammen. Und in diesem Fall haben die Geologen und die Paläontologen geholfen. Wenn man die Lavaschichten vorzeitlicher Vulkane der Reihe nach anbohrt, die also aus verschiedenen Epochen stammen, dann kann man in diesen Schichten auch kleine Eisenkristalle finden. Und diese kleinen Eisenkristalle haben sich nun, als die Lava erstarrte, in der Richtung, in der noch weichen Lava orientiert, oder sie sind selbst in der Richtung magnetisiert worden, die damals das irdische Magnetfeld hatte.
Kompassnadeln aus einer fernen Epoche der Erdgeschichte.
So ist es. Mhm. Und dann kam die nächste Schicht, die sich drüber goss. Und dann kann man in diesen einzelnen Schichten die unterschiedlichen Zeiten und geologischen Epochen entsprechend eben die Orientierung der Magnetlinien in diesen mikroskopischen Eisenkristallen messen mit sehr raffinierten und schwierigen und komplizierten Techniken und da rekonstruieren, welche Richtung das Magnetfeld damals gehabt haben muss.
Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, Herr von Dittfurt, dass auf dem Boden der Ozeane und im Boden der Ozeane besonders günstige Bedingungen, was man gar nicht wusste, herrschen, um eben solche Einblicke in die Erdgeschichte zu tun. Man hat dort Bohrungen eingebracht, ich glaube besonders im Indischen Ozean scheint es, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und da hat man festgestellt, auf wenige Meter eigentlich zusammengedrängt, eine Übersicht über Jahrhunderttausende oder Jahrmillionen gar.
Ja, ja, diese Tiefseebohrungen sind vor allem interessant und wichtig geworden im Zusammenhang mit der weiteren Erkenntnis, dass diese Umpolungen nun einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung und auf die Entwicklung, auf die Geschichte des Lebens auf der Erde gehabt haben. Mhm. Und damit auch ich will mal so sagen, damit auch auf unsere eigene Geschichte. Wir, so wie wir heute sind, hätten ganz sicher in den 3,5 Milliarden Jahren, die das Leben vielleicht auf der Erde schon existiert, gar nicht entstehen können, wenn es diese wiederholten Umpolungen nicht gegeben hätte.
Mhm. Meine Damen und Herren, ich glaube, die Frage drängt sich auf, und das Ganze deutet hin auf eine überaus zweckmäßige Organisation, nicht nur dieser Erde, es ist bewundernswert, dass überhaupt Leben in den uns bekannten Formen entstehen konnte, sondern auch auf eine überaus zweckmäßige Organisation des ganzen Sonnensystems. Und schon aus diesen bescheidenen Andeutungen, die wir bisher gemacht haben, Herr von Dittfurt beschreibt das ausführlich und eindrücklich in deinem Buch, schon diese wenigen Bemerkungen zeigen, wie sehr wir abhängig sind von dem, was sich in einigen, also hunderttausend Kilometer, Millionen Kilometer Entfernung von unserem Erdball aus tut, was sich dort ereignet. Das hat unmittelbare Auswirkungen und Rückwirkungen auf unsere Erde. Die Frage drängt sich auf, wie erklärt man sich eigentlich eine solche Zweckmäßigkeit? Das ist die uralte Frage, die man sich immer gestellt hat, seit es Menschen gibt, wenn man zum Himmel schaut.
Ja, Herr Kapus, das ist nicht ganz leicht mit wenigen Sätzen zu beantworten. Wissenschaftlich darf man, glaube ich, nur so weit gehen, wie man rational die Zusammenhänge aufdecken kann. Aber wenn man dann, wie es die Wissenschaft eben seit einigen Jahren tut, ein derartig, ich möchte beinahe sagen, lückenloses Netz von Zusammenhängen zu entdecken im Begriff ist, das uns nicht nur mit unserer irdischen Umwelt, sondern offenbar mit dem ganzen Sonnensystem und darüber hinaus, wir kommen darauf vielleicht gleich noch, sogar mit Vorgängen, die sich in unserer Milchstraße im Ganzen abspielen, verbindet. Wenn die Wissenschaft heute dabei ist, gewissermaßen wiederzuentdecken, dass dieser Kosmos wirklich ein Kosmos ist, nämlich eine geordnete Struktur, in der auch wir selbst unseren sinnvollen Platz haben, dann bleibt es jedem freigestellt und unbenommen, sich darüber seine Gedanken zu machen. Wissenschaft kann über diese Feststellung nicht hinweggehen. Nicht deswegen, weil, jedenfalls das ist meine Meinung als Wissenschaftler, manche Spezialisten ziehen sich auf einen sehr viel engeren Standpunkt zurück, nicht deswegen, weil das nicht mehr legitim wäre oder weil es hinter dem, was Wissenschaft über die Welt aussagen kann, nichts mehr gäbe, sondern deshalb nur, weil Wissenschaft darüber nichts mehr aussagen kann. Mhm.
Dann fand ich in Ihrem Buch, neben vielem anderen, eine Bemerkung, die mich aufs Tiefste betroffen hat, nämlich die Feststellung, dass die Astronomen ja heutzutage nicht nur mit optischen Mitteln ins Weltall hinausschauen, mit immer perfektionierteren Fernrohren und Spiegelteleskopen, sondern auch mit Radioastronomie wird gearbeitet, mit Radiowellen also. Und da, so schreiben Sie, hat man Signale empfangen, die nicht nur aus 10 Millionen, 100 Millionen Lichtjahren Entfernung kommen, sondern aus Milliarden Lichtjahren Entfernung. Und die Konsequenz ist, was wir dort erleben, denn die Radiowellen breiten sich ja fast mit Lichtgeschwindigkeit aus, was dort jetzt hier auf der Erde empfangen wird, sind im Grunde Signale aus beinahe den Anfängen des gesamten Universums.
Ja.
Das ist doch eine erstaunliche, erschütternde Tatsache.
Ja, das fängt ja schon, eine ganz kleine Korrektur eben, Herr Kalbfuß, diese Wellen kommen nicht fast, sondern sie kommen genau mit Lichtgeschwindigkeit an. Das geht ja schon los, wenn man sich an einem wolkenlosen und mondlosen dunklen Nachthimmel die Sterne betrachtet, muss man sich ja auch klar machen, dass man da schon die Vergangenheit sieht. Mhm. Diese Sterne, die man da nebeneinander sieht, leuchten ja aus ganz verschiedenen Tiefen der Vergangenheit zu uns. Mhm. Der eine, der vielleicht 10 oder 100 Lichtjahre entfernt ist, den sehen wir so, wie er eben vor 10 oder 100 Jahren gewesen ist, und andere, mhm, die sehen wir so, wie sie vor Tausenden von Jahren waren. Mhm.
Aber wie gesagt, dass die letzte Steigerung für mich ja so fast unbegreiflich ist, dass wir in der Tat imstande sind heutzutage, Signale, wenn auch schwer deutbare Signale, aus den Anfängen des Universums zu empfangen. Signale, die vielleicht seit Millionen Jahren schon gar nicht mehr hörbar wären.
Ja, Sie meinen damit Signale, die von
ganz
von kosmischen Gebilden ausgehen, ja, die längst nicht mehr existieren,
ja,
vielleicht.
Ja, eben.
Das ist möglich. Sie deuteten eben an, dass diese Signale sehr schwer verständlich sind. Sie beziehen sich auf die Quasare. Nicht wahr? Das sind die größten Rätsel, die Astronomen in den letzten Jahren entdeckt haben. Da sehen wir mit unseren Instrumenten und unseren Apparaten kosmische Gebilde mit Eigenschaften, die nach all dem, was wir bisher über die Naturgesetze wissen, in dieser Form gar nicht vereint sein können. Da gibt es kosmische Gebilde, die sind im Vergleich zu unserer Milchstraße winzig klein und leuchten doch stärker, haben einen stärkeren Energieausstoß als ungezählte solcher Milchstraßen zusammengenommen.
Wir müssen gleich darauf zu sprechen kommen, wieso wir nicht nur von der Sonne und von dem Mond abhängig sind, sondern in welcher Weise eigentlich ganz entfernte Vorgänge in der Milchstraße Einfluss auf unser Leben hier haben. Das sollen Sie gleich erläutern, Herr von Dittfort. Vorher aber den ersten Anruf, bitte.
Ich hätte gerne gewusst, aus welcher größten Tiefe stammen die Gesteine, die man untersucht hat, beziehungsweise wie weit ist der Mensch vorgedrungen in die Tiefe, um das Material zu bekommen, sei es durch Bohrungen, sei es durch Eruptionen.
Ja, ich habe leider nicht verstanden, welches Material der Herr meint.
Aus dem Boden der Erde.
Ja, das schon. Nein, ob es sich um Material handelt, in dem Lebensspuren entdeckt worden sind, oder ob es sich um Material handelt, in dem paläomagnetisch nach Umpolungen geforscht worden ist.
Er meint, glaube ich, Material, das also an das Tageslicht befördert worden ist.
Ja, das sind einige tausend Meter. Mhm. Sehr viel tiefer ist man ja in den, die tiefsten Bohrungen liegen bei 4.000-5.000 Meter meines Wissens im Augenblick.
Und das Interessante ist, dass man auch aus diesen Bohrungen, aber aus dem Material, das man dort entnimmt, Einblicke tun kann in eine Jahrmillionen dauernde Erdgeschichte.
Oh ja.
Nicht? Und das ist das Erstaunliche dabei, für den Laien jedenfalls erstaunlich. Aber ich glaube auch für die Wissenschaft erstaunlich. Ist doch eine ganz bahnbrechende Entdeckung gewesen, nun plötzlich durch diese Magnetnadeln, die man findet, nun feststellen zu können, wie stark und in welcher Richtung ist das Magnetfeld vor einigen Millionen Jahren.
Um das am Rande zu erwähnen, man hat auf diese Weise natürlich auch den Weg rekonstruieren können, den die Kontinente genommen haben. Die Kontinentalwanderung, an die man jahrzehntelang nicht geglaubt hat, nicht, die ist ja auf diese Weise auch nachträglich bewiesen worden. Hat ja. Herr Kalbfuß, aber ich glaube, wenn ich das eben sagen darf, wir müssten, glaube ich, jetzt doch Ihre Frage beantworten, die Sie mir schon vor einigen Minuten gestellt haben, was nun die Umpolungen mit der Geschichte des Lebens auf der Erde.
Denn auch das wurde ja durch diese Bohrungen herausgefunden.
Ja. Das hängt ja damit zusammen, dass die Natur gezwungen war, dieses alte Dilemma zwischen Beharrung, zwischen Tradition und Fortschritt zu lösen. Mhm. Die Natur muss auf der einen Seite konservativ sein. Wenn sie nicht konservativ ist, und das ist das, was wir gemeinhin Vererbung nennen, wenn nicht der Tochterorganismus eine möglichst exakte Kopie und Wiederholung des elterlichen Organismus ist, dann müsste die Natur in jeder Generation all die Tausenden von Funktionen und Apparate, die zur Aufrechterhaltung von Leben notwendig sind, von neuem erfinden. Mhm. Eine unlösbare Aufgabe.
Ja.
Wenn aber nun umgekehrt diese Kopierung immer wirklich hundertprozentig exakt funktionierte, dann wäre die Welt bis heute übervölkert von dem ersten primitiven einzelligen Organismus, dem es irgendwann vor Milliarden Jahren mal gelungen ist, sich selbst zu verdoppeln, sich selbst zu vermehren. Mhm. Dass also eine Geschichte des Lebens, das Entfaltung gegeben hat, das hängt nun wieder mit dieser kosmischen Höhenstrahlung zusammen. Das hängt damit zusammen, dass eben doch eine ganz geringe Dosis dieser Höhenstrahlung durchdringt und nun in den Chromosomen der Zellkerne aller Organismen in einem ganz kleinen Prozentsatz das Erbgefüge verändert. Das sind die Mutationen, die plötzlichen Erbsprünge. Da wird ein kleiner Teil jeweils der Bevölkerung sozusagen aufs Spiel gesetzt und der wird immer neu variiert und die Umwelt, das ist dann die berühmte Selektion, wählt dann unter diesen neuen Vorschlägen gewissermaßen, die da gemacht werden, aus und so entwickelt sich das Leben weiter.
Eine ganz schlichte und naive Zwischenfrage. Ist das nun auch Erklärung für Entstehen und Vergehen der größten Lebewesen, die je auf der Erde existiert haben, nämlich der Saurier beispielsweise?
Indirekt offenbar ja. Mhm. Das gehört auch in diesen Gedankengang, ergibt sich plötzlich daraus. Denn jetzt erhebt sich ja die Frage, was ist während der Umpolungen passiert? Ja. Das ist ja nicht, als ob man Lichtschalter an- und ausknipst, dass also plötzlich das Magnetfeld weg ist und im nächsten Moment ist wieder da. Sondern Sie können sich vorstellen, wenn dieser flüssige Erdkern, der flüssige Teil des Erdkerns aus dem Takt gerät, bis der dann wieder rhythmisch und gleichmäßig neu in Schwung kommt, ein Magnetfeld wieder aufbaut, da vergehen nach allem, was die Geophysiker heute vermuten, Jahrtausende. Mhm. Das, bei dieser Umpolung, das Entscheidende ist also, während dieser Umpolung ist die Erdoberfläche jeweils immer einige tausend Jahre lang ohne den Schutz des Magnetfeldes gewesen, ohne diesen Magnetschirm. Mhm. Und Sonnenwind und Höhenstrahlung konnten entsprechend stärker sich hier unten auf der Erde auswirken.
Und wenn es auch kein Schalter ist, wer setzt eigentlich diese Umpolung in Bewegung? Wer ist das?
Herr Kalpus, nehmen Sie mich nicht übel. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie als Diskussionsleiter oder als Interviewer eben nochmal sozusagen außer Kraft setze.
Immer, ja.
Ich muss hier noch etwas beisteuern, sonst ist das, was wir bisher besprochen haben, nicht verständlich.
Ja.
Gut. Während dieser Umpolungen also, über deren Ursache wir gleich noch sprechen werden, sind interessanterweise eben auch wieder kosmische Ursachen. Da ist die Erdoberfläche vorübergehend ohne diesen Schutz. Es trifft also mehr harte Strahlung ein, Höhenstrahlung und Sonnenwind. Es gibt also mehr Mutationen.
Ja.
Mit anderen Worten, weil vorübergehend für einige Jahrtausende die Zahl der Mutationen bei den einzelnen Arten zunimmt, beschleunigt sich die Evolution, also die Weiterentwicklung der Arten.
Mhm.
Jetzt wirkt sich das aber nicht auf alle Arten gleichmäßig aus. Sondern jetzt kommen sozusagen die Mauerblümchen zu ihrem Recht. Die Arten, die bisher unterdrückt waren, die sich nicht frei entfalten konnten. Die entwickeln neue Variationen, neue Anpassungsmöglichkeiten, während immer die jeweiligen Herrscher, also etwa damals, als die Saurier 50 oder 60 Millionen Jahre lang fliegend, schwimmend, laufend, als Vegetarier, als Raubtiere die ganze Erde beherrschten, als damals eine solche Umpolung kam, da hat diese Beschleunigung der Evolution den Sauriern gar nicht nützen können. Denn sie waren optimal angepasst. Eben deshalb waren sie ja die Herrscher.
Ja.
Nicht? Und damals, genau in der Zeit, gab es eben in Spitzmausgröße die ersten warmblütigen kleinen Säuger, die ersten als Nagetiere wahrscheinlich. Die haben damals davon profitiert.
Mhm. Aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, das von dir zu fragen, wer polt nun eigentlich um?
Ja, genau weiß man das nicht, aber da hat sich auch gerade in neuester Zeit eine sehr aufregende Möglichkeit erwiesen. Es ist nämlich möglich, dass das gewaltige kosmische Treffer durch riesige Meteoriten gewesen sind. Mhm. Dafür spricht Verschiedenes.
Ja, also dass also die Erde aus ihrer gleichmäßigen Bahn, die ohnehin nicht ganz gleichmäßig, die Erdumdrehung nicht ganz gleichmäßig erfolgt, etwas verschoben worden ist. Kann das so sein?
Nein, das nicht. Aber die Erde ist durch gewaltige kosmische Brocken so getroffen und angeschlagen worden, schon relativ häufig in ihrer Geschichte, dass sie Man muss dabei denken, dass ja die feste Erdkruste eine relativ dünne Eierschale ist, dass sie wahrscheinlich im Ganzen angefangen hat zu schwingen wie eine Glocke und dass durch diese Schwingungen die gleichmäßige Umdrehung des Erdkerns aus dem Takt geraten ist, dass sich da Wirbel gebildet haben, das Magnetfeld zusammengebrochen, dann kam es zur Umpolung, dann kam es zur Zunahme der Mutationen. Mit anderen Worten, die Erde ist durch kosmische Einflüsse, kann man etwas poetisch vielleicht so sagen, angeschlagen wie eine Glocke. Und mit diesem Gongschlag sind dann jeweils tatsächlich neue Akte in der Geschichte des Lebens auf der Erde eingeläutet worden.
Unbegreiflich, ja. Aber ich werde diesen unbegreiflichen Gedankengang weiterführen. Noch einen Anruf, bitte.
Ich hätte eine Frage an den Autor. Und zwar hätte ich gerne mal gewusst, ob es dann noch Leben auf anderen Planeten geben kann. Denn es ist doch ziemlich aussichtslos, dass es eben genau dieselben Symptome auf anderen Planeten gibt, wie es hier auf der Erde.
Ja, das ist die berühmte Frage, auf die wir beide gewartet haben, glaube ich.
Ja, es freut mich, dass die Frage kommt, denn die erhebt sich natürlich zwangsläufig. Diese komplizierte Ordnungsstruktur, die wir hier ja nur eben in diesem Gespräch in einigen Strichen andeuten konnten, dass hier ein zusammenhängendes, geordnetes Netz, was sich da aufdeckt, die wirkt ja so speziell, dass man sich fragt, ist es denkbar, dass auf anderen Gestirnen Ähnliches passiert ist? Oder ist das so unwahrscheinlich, dass das, was hier auf der Erde geschehen ist, dass wir selbst, dass wir, die wir uns eben diese Frage stellen, die einzigen im ganzen riesigen Kosmos sind, die sich mit diesem Problem beschäftigen? Ich glaube, wenn man es so formuliert, dann merkt man schon, dass das von vornherein unwahrscheinlich ist. Ich möchte es einmal so sagen, dass die Erde nicht mehr der Mittelpunkt des Weltalls ist. Das haben wir Menschen inzwischen gelernt und eingesehen. Aber für die meisten von uns ist die Erde trotzdem immer noch so etwas wie ein Mittelpunkt im Kosmos, nämlich in geistiger, in psychischer Hinsicht. Die meisten von uns glauben immer noch, dass diese Erde, so winzig sie ist, ein winziger Planet in einer riesigen Milchstraße, von der es Milliarden gibt, Milliarden Milchstraßen gibt es, dass das trotzdem der einzige Punkt im Kosmos ist, an dem Bewusstsein, an Leben existiert, Bewusstsein, Intelligenz und Nachdenklichkeit. Das ist, glaube ich, von vornherein, von, ich darf mal so sagen, astronomischer Unwahrscheinlichkeit. Mhm.
Damit hat sich übrigens auch schon der Philosophieprofessor Immanuel Kant in Königsberg beschäftigt. Auch er hat in seinen Vorlesungen immer wieder von der Möglichkeit der Bewohnbarkeit anderer Planeten gesprochen, ohne es allerdings beweisen zu können. Er vermutet es einfach aus der ungeheuerlichen Zahl von Sternen, die es im Weltall gibt. Und er meinte, es sei eben unglaublich, dass nur auf diesem kleinen, relativ unwichtigen Sternchen, nämlich der Erde, Lebensbedingungen in der uns bekannten Form existieren sollten.
Ja, ich möchte es sogar so formulieren, Herr Kalbfuss. In der bisherigen Geistesgeschichte und Kulturgeschichte ist doch so gewesen, dass der Mensch immer geglaubt hat, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Im Anfang war es der Mittelpunkt in der Antike, im Mittelpunkt einer Scheibe. Und darum war sozusagen zur Verzierung und zu seiner Ergötzung und Erbauung der Fixsternhimmel aufgebaut. Dann kam der nächste Schritt, die Entdeckung, dass die Erde eine Kugel ist. Ich war eine Kugel, Oberfläche hat schon keinen Mittelpunkt mehr. Aber dann hat man gemeint, dass diese Kugel der Mittelpunkt des Kosmos ist. Und so ging es weiter. Und jedes Mal hat man denken Sie an Giordano Bruno, denken Sie an Galilei. Ja. Jedes Mal hat sich die Menschheit dagegen gewehrt, dass sie in dieser Weise also aus ihrer zentralen Rolle hinaus expediert wurde und hat das erst akzeptiert, nachdem also die Beweise unerbittlich vorgelegt wurden. Und ich würde sagen, dass es eigentlich doch ein Zeichen für eine zunehmende Reifung der Menschheit wäre, wenn wir diesen weiteren Schritt jetzt, nämlich die Einsicht, dass wir unmöglich in diesem riesigen Kosmos die einzigen Lebewesen, die einzigen Bewusstsein besitzenden und denkenden Lebewesen sind, wenn wir diesen einen Schritt der Einsicht nun einmal vollziehen würden, ehe wir auch dafür die Beweise auf den Tisch bekommen.
Den nächsten Anruf bitte.
Ich habe an den Autor drei Fragen. Und zwar spricht der Autor von dem Schutzschild, der um die Erde ist, und dass es gefährlich wäre, die Korpuskularstrahlung von außen. Erste Frage, es ist doch wohl richtig, dass der Schutzschild schon immer bestand. Und wenn er nicht da gewesen wäre, hätte sich doch wohl das Leben hier anders entwickelt, sodass es heute den Schutzschild nicht brauchte. Zweitens, gibt es Beweise oder wenn nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich Intelligenzien nur in der jetzigen uns allen bekannten Form entwickelt haben und entwickeln können, also mit Sauerstoff-Kohlendioxidatmung und im Temperaturbereich von etwa minus 30 bis plus 40 Grad Celsius. Und zum Dritten, was hält der Autor von den Theorien, die Däniken aufgestellt hat in Bezug auf Besuch aus dem Weltall vor sehr vielen Jahren?
Das sind besonders interessante Fragen, mit denen man natürlich eine ganze Stunde füllen könnte. Mhm. Ich will versuchen, es relativ kurz zu machen, ohne auf die Rosinen, die in diesen Fragen drinstecken, und vollständig zu verzichten. Mhm. Erste Frage, Leben ohne diesen Schutzschild. Ja. Ich habe tatsächlich sowohl in meinem Buch, und Sie haben das vorhin richtig vorgelesen, habe ich ja gesagt, dass die Erde ohne diesen Magnetschirm für uns unbewohnbar wäre. Ich bin überzeugt, ich kann, wenn Sie danach fragen, gern auf einige Argumente dafür eingehen. Das wird sonst zu ausführlich.
Ja.
Es bestehen Gründe für die Annahme, dass das Leben eine derartig starke Potenz hat, mhm, zur Entwicklung, dass es sich an eine wahrscheinlich viel größere Vielfalt von unterschiedlichen Umwelten und Bedingungen anpassen könnte, als unsere Fantasie sich das ausmalen kann. Kurz meine Antwort also, ich bin überzeugt, dass auch ohne diesen Magnetschutzschild auf unserer Erde Leben entstanden wäre. Aber es wäre nicht unsere Erde und uns würde es ganz sicher nicht geben.
Ja.
Dann die Frage, Leben in anderer Form hängt damit ja natürlich zusammen.
Auch Intelligenz in anderer Form, als wir sie kennen.
Auch Intelligenz in anderer Form. Die Frage ging zunächst aber auf die körperlichen Bedingungen.
Ja. Temperatur beispielsweise.
Temperatur beispielsweise, Gravitation, Sauerstoff. Ich bin überzeugt, das habe ich eben schon gesagt, dass die Anpassung, wenn man also allein die Organismen auf unserer Erde nimmt, wenn man berücksichtigt, dass es Bakterien gibt, die nur in sauerstofffreier Umwelt existieren können, wenn man bedenkt, dass es andere Bakterien gibt, die also in Petroleum oder Benzin existieren. Wenn man also hier schon die Vielfalt der Anpassungsmöglichkeiten sich vor Augen führt, man darf eben nicht nur bloß an uns Menschen denken. Ich glaube, dass man dann sagen muss, dass Leben auch in Formen und in Umwelten existiert, in denen uns das heute noch unvorstellbar erscheinen dürfte. Zur Frage anderer Bewusstseinsentwicklungen, anderer Ansätze, das glaube ich, ist eben, wird in Zukunft eine der wichtigsten Folgen der Weltraumforschung und der Weltraumfahrt sein, nicht die Besiedlung. Ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit in erreichbarer kosmischer Nähe wir besiedelbare Himmelskörper für uns an die Erde angepasste Lebewesen, besiedelbare Himmelskörper finden werden. Aber ich glaube, dass uns einfach die Erfahrung, dass uns das psychische Erlebnis, die Erde von außen zu sehen, die Erde als diesen Sonderfall zu erkennen, dass uns das die Einsicht eben erleichtern wird, wie sehr wir auch psychisch an die Bedingungen hier auf der Erde mit unserem ästhetischen Gefühl, mit Sympathie, Antipathie und all diesen Dingen so sehr an die irdische Umwelt angepasst und spezialisiert sind, dass wir uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass man diese gleiche Welt noch völlig anders in einer Vielfalt von psychischen Einstellungen und mit psychischen Möglichkeiten erleben kann. Denken Sie doch nur daran, dass es schon sehr viele Tiere gibt, die Töne hören, die wir nicht hören. Mhm. Dass die Biene, ein sogenannter Bienenpurpur hat man es genannt, eine Farbe sehen kann, die für uns gar nicht existiert. Also schon auf der Erde werden wir daran erinnert, dass die Welt viel, viel reicher ist als den kleinen Ausschnitt, den wir aufgrund unserer Veranlagung erleben.
Herr von Lissow, eine kleine Rosine der letzten Frage haben Sie nicht entgegengenommen. Das war der Name Däniken. Also die
Moment,
Theorie,
das ist die dritte Frage. Ja, ja, ich bin noch bei der zweiten Frage. Oh. Ich wollte bei der zweiten Frage nur noch das Letzte dazu sagen.
Ja.
Allerdings eins glaube ich doch, das darf man nie vergessen. Bei allen fantastischen Möglichkeiten, die das Leben auf anderen Himmelskörpern realisiert haben wird. Wir sind da wirklich nur ein Spezialfall. Nur eine ganz kleine Stimme wahrscheinlich in einem gewaltigen Konzert. Das glaube ich schon.
Mhm.
Aber eine Gemeinsamkeit, das ist einfach die der Logik. 2 mal 2 ist überall 4.
Mhm.
Das kann man schon daraus folgern. Anders wäre es ja gar nicht möglich, dass wir uns zum Beispiel sinnvolle Gedanken machen mit Hilfe unserer radioastronomischen Untersuchungen über Himmelskörper, die Milliarden Jahre entfernt sind.
Ja.
Nicht? Dass wir sie untersuchen können, dass wir von da Informationen bekommen, die sich mit den hier auf der Erde entwickelten mathematischen und logischen Methoden sinnvoll bearbeiten lassen. Jetzt die letzte Frage war der Däniken. Ja, Jetzt,
Das hängt aufs Engste mit der zweiten Frage zusammen. Denn wenn es anderswo auch Leben in anderer Form geben sollte, wäre es durchaus denkbar, dass höher entwickelte Intelligenzen höhere Lebewesen uns besuchen.
Ja, schon. Nur muss man dazu grundsätzlich schon. Nun ist ja Däniken nicht der Erste, nicht der Einzige gewesen. Er ist der Erste und Einzige gewesen, der in dieser sehr spannenden Form mal, ich möchte mal so sagen, in einer durchaus romanhaften Darstellung, jetzt diese Überlegungen, die wir eben gesprochen haben, mal konkretisiert hat. Mhm. Der mal also den Fall angenommen hat, nehmen wir mal an, die gibt's nicht nur wirklich, sondern die sind mal hier gewesen. Was für Folgen hätte das für uns, was da passiert? Nun muss man dazu sagen, also ich persönlich muss hier gestehen, gewissermaßen vor der Öffentlichkeit, dass ich also an die dänischen Thesen überhaupt nicht glaube. Mhm. Aber dass ich sie einfach, dass ich die Überlegungen, die er angestoßen hat, für außerordentlich nützlich halte. Das möchte ich sogar sagen, obwohl sie wissenschaftlich völlig unhaltbar in dieser Form sind. Einfach weil das vielleicht die einzige Form ist, in der man eine größere Öffentlichkeit mal dazu bringen kann, sich nicht nur einfach damit abzufinden, nur auf unserer Erde hier und nur wir Menschen und nur das alles gibt es, sonst gibt darüber hinaus noch viele, viele Möglichkeiten, von denen wir gar nichts ahnen. Mhm. Die Form, in der Däniken das nun also als Tatsachen hinstellt, die allerdings ist natürlich ich sage natürlich, Wissenschaft ist unhaltbar. Und im Grunde von These zu These für jemanden, der Unvoreingenommenes betrachtet, auch glatt zu widerlegen. Ich meine, abgesehen, ich will gar nicht mal darauf eingehen, dass es ja sogar so ist, dass Däniken vieles, wie sich inzwischen ja gezeigt hat, einfach bei anderen Autoren, wenig vorhin könnte man sagen, geklaut hat. Nicht?
Ja, wenig anders zu erwarten. Da gibt es eine Menge höherer Fragen. Hören wir jetzt die nächsten beiden, bitte.
Gibt es heute schon die Möglichkeit, oder sieht man im Moment die Möglichkeit, Wellen, die aus Radiowellen, die aus dem Weltraum kommen, so zu beantworten, dass sie schneller dort sind als die uns empfangenden Wellen?
Ich habe mal eine Vorlesung von Herrn Professor Jordan in Hamburg gehört. Herr Jordan hat sich damals über eine Theorie geäußert, die man als sogenannte Explosionstheorie bezeichnet. Nach dieser Theorie hat früher die gesamte Materie des Kosmos in einem einzigen Ball bestanden. Das heißt, dieser Ball ist danach explodiert. Das, was also heute unter Sonnensystemen und unter ganzen Milchstraßensystemen hier bei uns sich vorfindet, das ist nichts anderes als das explodierende Material dieser gewaltigen Explosion vor unzähligen Jahren. Würden Sie bitte Herrn Professor Heumer von Dietfurt bitten, sich einmal dazu zu äußern?
Ich gebe die Bitte weiter.
Ja, die erste Frage wohl zuerst, nicht? Schnelligkeit von Radiosignalen. Mhm. Ich glaube, dahinter steckt ein kleines Missverständnis. Die Radiosignale, die wir bisher aus dem Weltall empfangen, die entstehen etwa im Zentrum von Sonnen oder im Zentrum von Milchstraßen und anderen kosmischen Prozessen. Wir haben bisher, obwohl man danach schon gesucht hat, keine sinnvollen, keine künstlich gemachten, keine von anderen Intelligenzen stammenden Radiosignale empfangen. Mhm. Und eine...
Herr Ritter, fällt mir gerade ein, ich habe vor wenigen Tagen im Radio gehört, da gibt es in Amerika angeblich, ich habe es nicht nachprüfen können, angeblich eine astronomische Station, die beschäftigt damit, seit Jahren schon eine Rechenaufgabe ins Weltall zu schicken. 2 und 3 sind 5. Und darauf gab es nun jahrelang keine Antwort. Es hat ein Signal geändert und hat gesagt, 2 und 3 sind 4. Und hofft auf einen Widerspruch aus dem Weltall. Ist das nur eine Anekdote
ich
oder
halte
ist
das wirklich Ich halte das für einen sehr niedlichen Witz.
Aber hübsch und erfunden zwar, doch, ne?
Bitte?
Hübsch erfunden.
Es ist eine bezaubernde Geschichte.
Es ging als seriöse Meldung hier durch.
Ja, nur weil der Witz ausgezeichnet ist. Das ist deswegen mit Sicherheit ein Witz. Ich weiß, welche Station es ist. Das ist Green Bank in Virginia mit dem riesigen Radioteleskop. Und ich weiß, dass man dort in den Weltraum hinein gehorcht hat, schon monatelang.
Ja.
Man hat mit anderen Worten von der Überlegung ausgehend, dass es vielleicht einen interstellaren Funkkontakt irgendwo in unserer Nähe, in Gänsefüßchennähe, schon gibt, versucht man mit dem gewaltigen dieser Radioantenne vielleicht dort mitzuhören, dort hineinzuhören. Dass man umgekehrt sendet und dann auf eine Antwort wartet, das geht einfach deswegen nicht, weil auch Radiosignale nur mit Lichtgeschwindigkeit und nie schneller als mit Lichtgeschwindigkeit laufen können. Das wäre ja auch gleich die erste Frage.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, bei den Entfernungen zwischen den einzelnen Fixsternen würden wir, und bei der Wahrscheinlichkeit, dass wir nun nicht auf dass nicht jeder Fixstern ein Planetensystem hat und dass nicht auf jedem Planetensystem nun gerade Leben existiert und dass nicht, wenn Leben existiert, nicht jedes dieser Leben nun gerade sich in technischer Richtung entwickelt haben ja. wird. Da kann man mit bestimmten Voraussetzungen ganz plausible Rechnungen aufmachen. Dann würden wir wahrscheinlich auf die Frage, stimmt das, 2 + 3 = 4, würden wir vermutlich 2.000 bis 3.000 Jahre, selbst im glücklichsten Falle, warten müssen, einfach aufgrund der Laufzeit mit Lichtgeschwindigkeitssignale, bis wir also dann die Antwort bekämen, eure Rechnung ist verkehrt.
Ne? Ja, ihr seid Idioten. Ne?
Ja, genau. Nicht? Also aussenden, das kam neulich auch irgendwo mal im Fernsehen, das ist, da liegt ein Denkfehler dahinter. Man kann nicht senden und dann auf eine Antwort warten.
Richtig,
ne? Man kann nur hoffen, dass man irgendwo in einen lokalen Funkverkehr vielleicht reinhören kann. Mhm. Stellen Sie sich bitte vor, bei uns gibt es also Funkverkehr nennenswert, sagen wir mal, na, also 50, 60 Jahre.
Mhm.
Das heißt also, dass ein kosmischer Nachbar, der unseren Funkverkehr feststellen kann, dürfte nicht weiter als 50, 60 Lichtjahre entfernt sein.
Oder würde es in einigen tausend Jahren verstehen, was wir uns
gesagt haben? Wir sind überhaupt noch nicht bemerkt worden, selbst wenn es in unserer Milchstraße wimmeln sollte, von überlegenen technischen Superzivilisationen, die suchen, die systematisch suchen. Wir wären noch gar nicht bemerkt worden, weil unsere Signale da noch gar nicht angekommen sind.
Nun vielleicht doch zur zweiten Frage von Dietfurt, zu Pascal
Natürlich.
Jordan
ja.
und der Explosionstheorie.
Das ist die Big Bang-Theorie. Das ist nach wie vor heute immer noch eigentlich die plausibelste, bei allen Unvorstellbarkeiten, die sie enthält, die plausibelste These, die die Wissenschaft aufstellen kann über die Frage der Entstehung der Welt. Das Problem ist ja, wenn man sagt, all das, was wir untersuchen, das unterliegt gewissen historischen Prozessen. Das fängt an mit der Dauer, in der eine Sonne brennen kann. Das fängt an mit der Stabilität einer Milchstraße. Das hängt damit zusammen mit den größten Entfernungen, die wir radioteleskopisch ausloten können. All das spricht dafür, dass die Welt, dass das Weltall, so wie wir es sehen, in dieser Form vielleicht seit 10 oder 15 Milliarden Jahren existiert, nicht wesentlich länger. Dann kommt natürlich die Frage, was war vorher? Und da spricht alles eben dafür, dass damals tatsächlich alle Materie, die es gab, in einem riesigen, überdichten Kern zusammengeballt war und dass die Explosion dieses Kernes der Anfang von dem gewesen ist, was wir heute die Welt nennen.
Wir kommen auf die weitergehende Frage, die metaphysische Frage schon. Woher kommt dieser Kern?
Da sehen Sie wieder einmal, dass eben tatsächlich das Fassungsvermögen unserer wissenschaftlichen Vernunft mit Sicherheit viel zu klein ist, um auch nur den körperlichen Anteil der Welt, in der wir leben, erfassen zu können. Und da sehen Sie auch, dass die wissenschaftlichen Aussagen und das, was man wissenschaftlich überhaupt untersuchen kann, auch grundsätzlich begrenzt ist. Darüber sind vernünftige und wissenschaftliche Aussagen nicht mehr möglich. Das ist die alte Frage der antiken Philosophen. Warum ist nicht nichts? Oder einfacher ausgedrückt, warum gibt es überhaupt etwas? Darüber kann Wissenschaft nichts mehr aussagen.
Hier setzt aber der Glaube ein und die vielfältigen Erklärungsversuche, denn das Kausalbedürfnis der menschlichen Intelligenz, die nun mal so strukturiert ist, verlangt eben immer wieder Fragen zu stellen nach dem Uranfang, nach dem ersten Anfang und natürlich damit auch wie in allen Glaubenssystemen nach dem Ziel dieser ganzen Entwicklung, nach dem Sinn dieser Entwicklung.
Herr Kalfus, Sie haben, das ist charakteristisch für die augenblickliche Epoche der Geistesgeschichte, jedenfalls im Abendland, Sie haben das beinahe entschuldigend vorgebracht. Ich halte das für eine selbst nicht nur legitime, sondern selbstverständliche und notwendige Frage. Und wenn ich sage, dass der Wissenschaftler dazu nichts mehr sagen kann, so sage ich damit nur, dass dessen Kompetenz und dessen Fähigkeiten und Möglichkeiten da aufhören. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Urteil, dass Wissenschaft und gerade Naturwissenschaften, gerade ist der Versuch, ein solches Weltbild insgesamt mal zu zeichnen, wie ich es in meinem Buch versucht habe, dass das sogar eigentlich nichts anderes sein kann sinnvoll als die Voraussetzung für den Einzelnen, sich nun Gedanken über Sinnzusammenhänge und die Begründung des Ganzen zu machen. Mhm. Nicht? Das muss dem Einzelnen überlassen bleiben. Nur glaube ich umgekehrt, und das ist wieder das, was man also, wo die Kritik bei Däniken einsetzen würde. Man darf und kann nicht philosophieren und man soll sich auch keine metaphysischen und keine religiösen Gedanken machen, die dem, was die Wissenschaft feststellen kann, widersprechen. Mhm. Das ist ja auch gar nicht notwendig. Mhm. Im Gegenteil, gerade wenn die Wissenschaft heute dabei ist, ein solches Netz von kosmischen Beziehungen aufzudecken, ohne dass wir hier auf der Erde gar nicht existieren könnten. Gerade damit ist, wenn ich mal ganz vereinfachend sagen darf, in gewisser Weise ja schon ein Gleis gelegt, eine Orientierungshilfe gegeben, eine Richtung, in der man eben sinnvoll dann für sich weiter philosophieren und meditieren kann.
Eine weitere höhere Frage, bitte.
Der Autor hat eben das Problem angeschnitten des Umpolens des Magnetfeldes. Ich würde gern von ihm wissen, wie er das in Zusammenhang bringt mit der Dynamowirkung.
Ja, darüber haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Vielleicht hat der Hörer sich später eingeschaltet. Ja, ich darf es ganz kurz wiederholen. Nicht wahr? Dieser Dynamo, das ist der flüssige Erdkern, der rotiert. Mhm. Und solange er rotiert, bleibt das Magnetfeld in seiner augenblicklichen Polrichtung, also im Moment Nordpol hier noch hinter Europa und Südpol, da hinter der Spitze von Südafrika, bestehen. Und offenbar ist es so gewesen, dass gewaltige kosmische Treffer die Erde so erschüttert haben, dass sich Wirbel in diesem glutflüssigen Erdkern gebildet haben und seine Drehung haben vorübergehend zum Erliegen gebracht.
Also die Drehung des Ankers hat sich hier verändert, nicht?
Ja.
Ja, das ist die Erklärung. Die nächste Frage, bitte.
Eine Frage. Ich habe in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, die Bibel hat doch recht. Da wird davon gesprochen, dass die Drehrichtung der Erde einmal eine andere war.
Das ist physikalisch nicht möglich. Sie meinen, dass die Erde sich anders herumgedreht hat. Mhm. Das ist nicht möglich. Das hätte, wenn Sie mal versuchen, einen Kreisel, so es gab früher diese Brummkreisel für die kleinen Kinder oder und einen anderen Kreisel anzuhalten oder auch nur seine Achse aus der Richtung zu bringen, dann werden Sie einen ganz unerhört starken Widerstand spüren. Deswegen werden Raketen jetzt zum Beispiel und die Trägheitsnavigationsinstrumente von modernen automatisch gesteuerten Flugzeugen mit einem kreiselstabilisierten Autopiloten ausgerüstet, weil die eben ihre Richtung so eisern festhalten. Mit anderen Worten, es sind keine kosmischen Kräfte bekannt oder denkbar, die die Drehung der Erde hätten umkehren können. Und wenn das geschehen wäre, dann wäre die Erde wahrscheinlich auseinandergeborsten.
Ja, es gibt aber eine Bremse, und zwar ist das die Mondbremse, wie Sie es genannt haben.
Ja.
Sie widmen diesem Phänomen ein Kapitel Ihres Buches.
Das ist etwas anderes. Ja, die Erddrehung verlangsamt sich im Laufe der Jahrmillionen ganz langsam. Der Takt der Saurier hatte nur 22 Stunden und einige 100 Millionen Jahre früher noch, als die Pflanzen anfingen, die ersten Blüten zu entwickeln, hat der Tag erst 20 Stunden. Und als das Leben aus dem Wasser anfing, allmählich das Land zu erobern, da hatte der Tag erst 19 Stunden. Die Drehung der Erde um sich selbst wird durch diesen gezeiten Einfluss des Mondes allmählich immer mehr verlangsamt.
Ja, und ist nicht die Gefahr, dass es eines Tages überhaupt aufhört mit der Drehung?
Das ist keine Gefahr, sondern das ist das mit Sicherheit bevorstehende Endresultat.
Gefahr deswegen nicht, weil es dann schon keine Menschen mehr geben wird.
Eine Gefahr wäre es, wenn es uns noch gäbe. Deshalb, ich meine, stellen sich die Situation an einem heißen Sommertag vor. Da sind wir also nach 12 oder 14 oder 16-stündiger Helligkeit dann heilfroh, wenn es Nacht wird und die Sonne vorübergehend verschwindet. Stellen sich dann, wenn die Erde sich nicht mehr um sich selbst dreht, wenn also ein Tag dann so lange dauert wie heute ein Monat, stellen sich bitte also 14 Tage lang ununterbrochen solchen tropischen Sonnenschein vor und stellen sich gleichzeitig vor, was sich dann auf der Rückseite der Erde während einer 14-tägigen Nacht abspielen
würde. Wir hätten dann beinahe Mondverhältnisse, nicht?
Ja,
hohen Temperaturen.
Ja, gemildert durch die irdische Atmosphäre, aber gewaltige Temperaturgegensätze zwischen Vorderseite und Rückseite der Erde, gefolgt dann übrigens eben auch von unvorstellbaren Orkanen, die wahrscheinlich die ganze Vegetation einfach wegreißen würden, weil natürlich dieser starke Temperaturgegensatz dann, wenn eine Atmosphäre da ist, zu einem entsprechenden Strömungsausgleich neigt.
Da wir gerade vom Polwechsel sprachen, Sie berichten das lakonische Zitat von zwei Physikern, die sagten, nun, der nächste Polwechsel scheint in absehbarer Zeit fällig zu sein.
Ja, das stützt sich auf...
Sind da ein Schrecken dabei?
Ja, Schrecken nicht, aber man kann nachdenklich werden, was ja manchmal nicht schadet. Mhm. Einmal kann man sagen, dass bisher, solange man zurück untersucht hat, also ein Polwechsel auf den anderen gefolgt ist, sind über 70 bereits nachgewiesen in einer relativ kurzen geologischen Epoche. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass in den letzten 100 Jahren, seit man die Stärke des irdischen Magnetfeldes laufend kontrolliert und verfolgt, dieses Magnetfeld tatsächlich laufend abgenommen hat. Mhm. Und dass, wenn man also diese Abnahme jetzt weiter sich also eine Kurve zeichnen, dann wären in etwa 2000 Jahren wieder mal Null erreicht. Nun, das braucht aber nicht die Theorie mit den kosmischen Treffern, spricht sogar dafür, dass das jetzt der Beginn einer Umpolung ist. Es kann sich sehr wohl dabei um eine vorübergehende Schwankung handeln.
Ja, vielen Dank, Herr von Dittfurt. Ich glaube, eins ist aus unserem Gespräch deutlich geworden. Der Titel des neuen Buches von Holmer von Dittfurt, Kinder des Weltalls, ist nicht nur eine These, sondern es ist in der Tat die Zusammenfassung der modernen Erkenntnisse einer und verschiedener sehr moderner Wissenschaften, die hinweisen auf die Abhängigkeit unseres Lebens und unserer Lebensbedingungen auf dieser Erde von vielfältigen Phänomenen im Weltall, zumindest aber in unserem Sonnensystem. Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Diskussionsbeiträge und wenn Sie wollen, auf Wiederhören heute in 8 Tagen.